Kommen wir zum ersten Hauptbuch. Christina Strunk hat das geschrieben. Sie ist Kunsthistorikerin in Erlangen, eine ganz ordentliche Professorin, beschäftigt sich mit der Kunst eigentlich des 16. und 17. Jahrhunderts. Und sie ist in ihrem Buch Die Aufsteiger, deutscher Mittelstand unter Hitler, eine Familiengeschichte, so heißt es. Sie ist in diesem Buch auf den Nationalsozialismus gekommen. Und zwar in der Gestalt einer Erkundung der eigenen Herkunft bzw. der Familie. Und das Interessante fand ich an diesem Buch, wir alle haben schon tausendfach irgendwie Geschichten darüber gelesen, wie Kinder, Enkel, Urenkel, die Geschichte ihrer Großväter, Urgroßväter herausbekommen, wie die eigenen Verstrickungen sind, die Täter-Opfer-Geschichten in Deutschland, wie die eigene familiäre Betroffenheit überall in diesem Land eigentlich immer mal wieder zuschlägt. Bei ihr ist die Geschichte eigentlich ein bisschen anders, weil sie sehr genau beschreibt, in so einer Mischung aus persönlicher Erkundung und als wie eine Wissenschaftlerin, wie sie diese Familie erforscht. Und das ist eine ganz für mich persönlich sehr beeindruckende Art und Weise des Herangehens gewesen, weil es gar nicht so sehr darum geht bei ihr, also wie erzählt sie die Geschichte, oder vielleicht geht es doch darum, da können wir nachher noch drüber sprechen, aber das ist gar nicht so sehr auf Effekt gemacht, fand ich, sondern tatsächlich so eine Erkundung. Das Ganze spielt in Sprendlingen, das ist ein kleiner Ort in Rheinhessen bei Bad Kreuznach, und erzählt die Geschichte auch ursprünglich von Johann Strunk, der lebte von 1883 bis 1952 und war ein erfolgreicher Baustoffunternehmer, der aus dem Kaiserreich sich hochgearbeitet hat, aus kleinsten Verhältnissen, und ein sehr prosperierendes Unternehmen gegründet hat, da in Sprendlingen, dort auch vor Ort zur Elite gehörte, und der dann im Nationalsozialismus, er war ja nun da nicht mehr jung, sondern schon erfolgreicher Unternehmer, nicht erst nur mitgemacht hat, sondern ein starker Mittäter geworden ist. Ebenso seine Kinder in irgendeiner Form. Und das ist eine Geschichte, die in ihrer Familie von Christina Strunk lange einfach nicht präsent war, vor allen Dingen auch nicht so genau präsent war. Man wusste immer nur, also es ist eigentlich eine übliche Geschichte, dass man eigentlich so genau nicht weiß, was da zwischen 33 und 45 passiert ist.
Ja, sie erinnert sich an Fotos von Verwandten, vielleicht in einer SS-Uniform, weiß aber auch nicht mehr genau, und man spricht nicht so richtig drüber. Sie weiß, dass eine Oma da auch Sachen irgendwie bereinigt hat, ja, Briefe verbrannt hat und so. Und also man hört so ein bisschen was, aber so richtig weiß man es nicht, ja. Und dann macht sie sich auf den Weg, das zu untersuchen.
Und es ist eigentlich so, dass man denkt zunächst, naja, das ist eigentlich eine ganz übliche Form und übliche Geschichte, ja, und dann entwickelt sich doch daraus eine derartig akribische Darstellung so von so deutscher Altersgeschichte so zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik, ja, wie sowas passiert ist im Dorf, in dieser kleinen Stadt, wer alles mit dazugehörte, wer dafür war, wer dagegen war gegen Nationalsozialismus, wer zum Täter wurde, wer zum Verbrecher wurde, und das im allerengsten Familienkreis, wer ein bisschen Widerstand gemacht hat, wer nicht. Und das anhand von Akten, die sie auswertet, von Materialien. Sie redet auch mit Leuten, die sich schon vor Ort mit dieser Heimatgeschichte ein bisschen auseinandergesetzt haben, und setzt das zusammen und beschreibt zwischendurch auch immer wieder so in eigenen kleinen Reflexionen, wie sehr sie das Ganze mitgenommen hat. Ja, also diese eigene Arbeit da dran plötzlich.
Also das muss man sagen, das muss man sich mal vorstellen. Sie ist Mutter, sie ist Kunsthistorikerin an der Uni, ja, sie hat wahnsinnig viel zu tun, sie hat einen vollen Alltag.
Und genau, Kongresse, Publikationen, was man so macht.
Als Professorin gehört ganz normal dazu, dass sie auch am Wochenende natürlich arbeitet, ja. Und dann zusätzlich bürdet sie sich diese Recherche auf, ja. Und das heißt, am Anfang macht sie das dann nachts um 3, weil der Abend gehört ja eh schon der Uni, ja. Klar. Also kann, bleibt nur noch die Nacht, tief in der Nacht. Oder der Urlaub, bis sie irgendwann fast völlig ausgebrannt ist, eben auch dadurch, dass sie psychisch so mitgenommen ist davon, und man kann das total nachvollziehen, wenn man dann eben liest, was sie daraus findet über Familienmitglieder. Und ganz toll finde ich die Art, wie sie das dann eben präsentiert. Nämlich man erfährt es, weil sie das in so einer Tagebuchform präsentiert. Also sie beschreibt, wie sie sich dann auf den Weg macht, wie sie zum ersten Mal im Archiv sitzt, ja, dann oder was das bedeutet eigentlich, ja, in so einem Archiv dann anzukommen. Das ist ganz viel Vorarbeit, dann irgendwie da braucht es womöglich Empfehlungsschreiben, dann sitzt man da und dann ist es wie so ein Puzzle. Man kriegt vielleicht Konvolute, wo was anderes draufsteht, als drin ist und richtig, so weiter. Ja. Das fand ich ganz toll. Inzwischen zeitlich wird es dann so spannend, finde ich, also wie ein Roman, wenn sie beschreibt, ja, sie findet was raus über eine Tante, Erika, wird in die Psychiatrie gebracht und warum und wieso und wer da was gemacht hat und dann soll sie, kommt sie jetzt nach Hause oder nicht und dann, das ist so spannend zwischendurch und natürlich großes Unrecht, was dieser Erika zustößt, aber da können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, was dann nach dem Krieg passiert ist, aber ja, also das ist zwischendurch so spannend und so toll aufgearbeitet, das sticht einem als erstes ins Auge, finde ich auch, wenn man dieses Buch liest.
Ja, es ist wirklich verästelt in vielen Details und es beschreibt eigentlich diesen Erkenntnisvorgang. Man sieht immer wieder, dass es so Bausteine gibt, die so in diesen Erzählungen, auch in den familiären Erzählungen und auch in ihren eigenen Kindheitserinnerungen immer so ein bisschen vorhanden sind. Da ist mal davon die Rede so halb angedeutet und davon von dem und dem Haus oder von den und den Baracken. Ja, da stand auch noch eine Baracke auf unserem Werksgelände. Mhm. So irgendwas weiß jeder irgendwie so ein bisschen. Aber es entstand aus diesen Überresten an Erzählungen, die es mal so gab, kein genaueres Bild. Keiner wollte mal so ganz genau nochmal nachschauen, wollte sich dann nochmal damit so genau beschäftigen. Und da merkt man auch wieder, das fand ich enorm interessant, wie eigentlich das eigene Erinnern und das eigene Reden ja an solche bestimmten Topoi einfach sich festhält auch, ja, die man im Laufe der Generationen auch so ein bisschen tradiert, ist auch gar nichts in dem Sinne Schlimmes dabei, sondern ist wahrscheinlich normal so für Erinnerungen. Gleichzeitig natürlich, wenn man weiß, dann später, dass es sich tatsächlich um Täter handelt in Sprendlingen, dann bekommt man auch mit, wie sowas dann weggeblendet wird, wie diese Teile der Geschichte so allmählich rausfallen. Sie macht diese große Rekonstruktionsarbeit, dass es ein nicht nur Familiengeschichte ist, sondern auch eine Art Geschichte dieses kleinen Milieus, dieser einer Kleinstadt eigentlich, ja, in der das dann passiert.
Genau, und es ist dann immer die Rede, der Urgroßvater hat eben Zwangsarbeiter aus dem Osten beschäftigt in seiner Fabrik und dann fragt sie mal, wo haben die denn gewohnt? Ja, in einem Wohnhaus, davon war dann immer die Rede. Mhm. Ja. Und dann fragt sie nach, welches Wohnhaus, ja, und wie waren denn da die Bedingungen und so und kommt dann nach und nach dahinter, dass die ziemlich katastrophal waren und ihre Großmutter, merkt sie dann aber, findet das auch gar nicht verwerflich, dass es diese Zwangsarbeiter gab, nur vielleicht wie die behandelt wurden, war irgendwie nicht gut. Ja. Und so steigt sie immer tiefer ein, auch in, ja, und jedes Familienmitglied hat auch so seine eigene Geschichte, ja, oder seinen eigenen Blick auf diese Geschichte und findet dann ja eben raus, dass unter anderem der Urgroßvater Wein geliefert hat, der hatte dann ein Weinlieferunternehmen.
Also, er hat mehrere Unternehmen gehabt,
muss man sagen. Ja. Und unter anderem Wein geliefert hat an KZs und an die Aufseher da. Ja. Und daraufhin geht sie weiter und guckt auch, was hat das denn vielleicht mit der Brutalität da zu tun? Und spricht dann auch davon, dass so Weingelage unter den Aufsehern da zum, ja, Alltag, zum Alltag gehörten und ganz eng verbunden waren mit Ausbrüchen von besonderer Gewalt gegen Häftlinge.
Ja, ja. Also sie hat viele Beispiele aus der Altersgeschichte dieses Nationalsozialismus hier eigentlich drin in ihrer Familie. Also man muss sich vorstellen, dieser Johann Strunk, der hat eine wahnsinnig erfolgreiche Firma gegründet, auch in den 20er Jahren. Betonfirma, hochmodern das Ganze, also nach weltweiten wird ausgezeichnet auf diversen Baumessen und so weiter, also hochinnovativ. Und der, für den ist der Nationalsozialismus eben ein einzig großes Geschäftsversprechen auch, in der auch er und seine Kinder nach vorne kommen sollen. Also liefern seine Werke diese Betonpfosten überall hin für die berüchtigten Zäune um KZs zum Beispiel. Ja, also damit hat er überall Lieferverträge. Und er ist auch ein begeisterter Nationalsozialist.
Ja, und alle Kinder sind sehr früh in den nationalsozialistischen Organisationen. Sie sagt das ganz deutlich, es sind keine Mitläufer, sondern von Anfang an begeisterte Anhänger.
Ja, und es ist so, dass nach dem Krieg man das natürlich weiß vor Ort. Also gibt ein Spruchkammerverfahren damals. Sie hat eben die Akten rekonstruiert gegen ihren Urgroßvater und schaut sich das nochmal an. Gab einen Bürgermeister, einen neu eingesetzten Sozialdemokraten, der vehement gegen den Freispruch in einem Spruchkammer, also die Klassifizierung ihres Urgroßvaters als Mitläufer, gegen protestiert, weil er eben genau weiß, wie diese Zwangsarbeiter dort behandelt wurden und in welcher Art der Johann Strunk dort vorgegangen ist insgesamt. Und die Psychologie dahinter ist auch hochinteressant, die wahrscheinlich in ganz, ganz vielen deutschen Familien anzutreffen ist. Er ist eben ein aufstiegsorientierter Patriarch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Der stammt aus einfachen Verhältnissen im Kaiserreich. Also er hat sich wirklich, sie nennt das glaube ich auch so self-made man, er hat sich wirklich, er steht für diese Aufstiegsgeschichte der Deutschen um 1900, also diese Modernität, dieses Versprechen für in so einer industrialisierten Massengesellschaft da auch nach hoch zu kommen. Und er hat diese Chancen genutzt, aber mit ihnen einer brutalen, eisernen Patriarchengestalt eigentlich, die er dann verkörpert hat, auch gegenüber der eigenen Familie. Ja, es gibt dann. Und damit hat er das Ganze so als machtvoll so zusammengehalten und auch gar keine moralischen Probleme gehabt, jetzt da beim NS mitzuwirken.
Ja, selbst seine Inhaftierung nach dem Krieg, eine relativ kurze, muss man sagen, hat ihn nicht geläutert. Das findet sie dann raus, auch als sie alte Briefe sieht, sagt sie, das wirkt überhaupt nicht so, als hätte der irgendein Einsehen gehabt. Danach gibt es zum Beispiel diese eben erwähnte Geschichte der Erika, seiner Tochter, der es zunehmend schlecht ging, die alleine war mit ihrem Kind, weil ihr Mann in russischer Gefangenschaft war und womöglich, sie vermutet, dass sie weiß es nicht, sich nach dem Krieg musste sie vielleicht von Prostitution leben, viele Frauen, weil sie eben kein Auskommen hatte. Vielleicht hat sie auch unter die üblichen Brutalitäten der Besatzer erlebt, das weiß man nicht. Auf jeden Fall geht es ihr schlechter und sie kommt in die Psychiatrie. Eigentlich, Strunk liest dann Akten und sagt, eigentlich wirkt sie einfach nur wie jemand, der eben unter den Umständen leidet, aber in der Psychiatrie tauchen dann zunehmend eben Krankheitssymptome auf, die vielleicht auch einfach mit dem weggesperrt sein, da selber zu tun haben, das weiß sie nicht. Aber sie bittet immer wieder darum, die Ärzte schreiben immer wieder, darf sie nach Hause kommen? Und dieser Familienpatriarch sagt, nein. Also für so jemand haben wir hier keine Verwendung, der nicht lebenstüchtig ist oder so. Ja, also so in einer so einer Kälte, und diese Erika bleibt bis zu ihrem Tod eben in der Psychiatrie. Ja,
es ist interessant, dass dieser Johann Strunk, der stammt ja aus dem Kaiserreich generationell, und es gibt viele Leute, die in seiner Generation dann schon Probleme hatten mit dem Nationalsozialismus, so dieses komische Aufsteiger und so brutal und so unbürgerliche Gesellen. Das fand man ja irgendwie unfein, einige. Ja, er hingegen ist jemand anders. Und das fand ich auch in dieser Disposition interessant, weil er sagt, nö, das sind schon eigentlich meine Leute. Ja, dieser Nationalsozialismus verkörpert das, was ich eigentlich will, mit einer bestimmten Brutalität, mit einem bestimmten Durchsetzungswillen, mit einem bestimmten Leistungsgedanke, der dahinter steht, und deswegen hat er da die ganze Zeit mitgemacht. Es gibt auch erschütternde Briefe, die sie gefunden hat.
Dazu wollte ich aber auch noch sagen, dieses Aufstieg, das musste ja dann auch manifestiert werden, dieser Aufstieg, ja. Und dann haben die das schönste Haus am Platze gekauft, ja.
Genau.
Die Familie, nämlich das alte Rathaus, das dann wurde dann ein Hotel und so, Aber dieses Haus musste dann das repräsentative Wohnhaus werden.
Ja.
Und nach dem Krieg hat es dann die Stadt zurückgekauft. Aber das war ganz wichtig, dass man sich da hinsetzte und jetzt der ganzen Stadt zeigte, wer man hier war.
Und sie stößt, die Christina Strunk stößt eben auch auf Zeugnisse, die diese Einstellung ihrer Familie so dokumentieren. Also es gibt zum Beispiel Briefstellen, in denen der Urgroßvater eben direkt schreibt seinem Schwiegersohn über seine eigenen Jungs, die ja an der Front sind dann und die dann dort eben auch das Massenmorden erleben. Also er beschreibt das richtig, also dieses, was sie aber nicht im negativen oder abgeschreckten Sinne, sondern offenbar in einem wertfreien, eher ermutigenden Sinne, im Sinne von sowas muss man eben so durchhalten oder so. Solche Zitate haben wir da drin, die sind wirklich erschütternd. Und es gibt eben auch Fotodokumente, auch von der Front, wo zu sehen ist, wie ein, offenbar, wie auch immer, gefangen genommener Jude von mehreren Wehrmachtssoldaten umstellt ist und dem der Bart da abrasiert wird, oder abgeschnitten wird. Und das ist so eine typische, wie man sie kennt, so von Fotozeugnissen von der Ostfront, in denen man diese Entwürdigung und Entmenschlichung auch durchaus als Belustigung zur Schau stellt. Und das wird eben nach Hause geschickt an Johann Strunk. Und also sowas ist so Teil der familiären Kommunikation, die jetzt eher als heroisch gilt, als dass die Jungs da heroisch also ihre Verbrechen dann begehen. Und das ist schon man kann sich lebhaft vorstellen, wie erschütternd das auch für heute sein muss. Also wenn man davon nichts wusste und davon eigentlich dann damit konfrontiert ist. Das beschreibt sie sehr schön.
Ja, sie hat dann selber Albträume davon, versucht sich das von der Seele zu schreiben auch. Und diese Bilder, das wollte ich nochmal sagen, das hat mich so auch für dieses Buch eingenommen, dass sie ja als Kunsthistorikerin darauf schaut und eben, ja, finde ich, einen besonderen Blick für diese Bilder hat. Also sie, es sind viele Fotos drin und die beschreibt sie so sehr genau, ja, und überlegt, was sind das eigentlich Hochzeitsbilder und so, wer steht da drauf, in welcher Pose und das kann sie ganz toll analysieren.
Und sie hat auch Gegenbilder in diesem Ort, das sind da aber so ganz so einfache Figuren. Es gibt dort einen jüdischen Metzgermeister, der eigentlich gequält wird. In der Reichspogromnacht wird das Haus verwüstet von denen. Und diese Geschichten werden von ihr auch erzählt. Alles in Sprendling, was dort passiert ist. Und dies schafft sie dann so als Gegenpol, dann immer so als Mikrogeschichte dieses Ortes aufzuzeigen. Es gibt ja von Götz Ali immer wieder, dem Historiker, auch diese Betrachtung, wie die Deutschen sich im Alltag des Nationalsozialismus arrangiert, verhalten, mitgemacht oder zu Tätern geworden sind, und das zum Großteil. Und ich habe die ganze Zeit auch, musste ja an ihn denken, weil das ist so eine Art wirklich Illustration dieses deutschen Alltags anhand einer Familie, was ich so in dieser Form und in dieser minutiösen Art wirklich noch nicht so gelesen habe.
Also viele große Unternehmen haben ihre Geschichte mit dem Nationalsozialismus aufgearbeitet, oder zumindest in Teilen, ja. Und jetzt aber viele Mittelständler eben vielleicht noch nicht, ja, kleinere Unternehmen. Und da schaut sie eben hin, und wie du sagst, das, ja, das ist dieses Panorama dieser Kleinstadt, dieses Alltags der normalen Leute. Sie hat auch ein Tagebuch, glaube ich, eines 8-jährigen Mädchens oder so, die von den Angriffen schreibt, ja. Und das ist so ein erschütterndes Panorama, ja, der normalen Leute in diesem kleinen Ort, dass es total ergreifend. Und was, finde ich, auch einen so anspringt, was sie auch zum Schluss nochmal sagt, ist, keiner hat davon profitiert letztendlich, ja, davon, sich den Nazis so anzuschließen, anzubiedern. Kurzfristig hat dieser Johann Strunk konnte seine Firma, was war seine Firma, sehr erfolgreich. Er konnte auch erreichen,
50 Angestellte,
genau, dass einige vom Kriegsdienst dann befreit waren und nach Hause durften, weil die so unentbehrlich für die Firma waren oder so. Also kurzfristig aber am Ende sind alle Lebenswege dieser Familienmitglieder zerstört. Für keinen hat es sich gelohnt.
Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, das ist vielleicht sogar auch Teil dieser Psychologie, dass diese Nachkriegsgeschichte der Strunks, da ist nicht sonderlich erfolgreich in dem Sinne gewesen. Und die Firma wird leidet darunter, dass seine beiden Söhne sich eigentlich ständig irgendwie so ein bisschen streiten. Also er ist 1952, glaube ich, gestorben, und die Firma wird weitergenommen und wird dann irgendwann, glaube ich...
Ja, gibt es Streit noch mit einem Schwiegersohn.
Und es wird dann irgendwie liquidiert, irgendwann die Firma. Und das ist, glaube ich, natürlich auch Teil eines... Redet man dann doch nicht, guckt man nicht so genau irgendwie hin, was da mal war. Ja? Also das habe ich mir jedenfalls so vorstellen können. Ja? Also eine ganz erschütternde Geschichte, müssen wir vielleicht hier an der Stelle noch sagen, ist die Geschichte, dass ein Schwager, also der Tochter von diesem Johann Strunk, also der Kurt Tesch, der mit Käthi verheiratet war, also der Tochter, Käthi ist eine der 5 Kinder von Johann Strunk, der war dann auch derartig fanatisiert eigentlich auch. Also auch nicht nur die eigenen Kinder waren fanatisiert, sondern eben auch die Angeheirateten, dass er einen abgestürzten amerikanischen Militär, also Flieger, erschossen hat. Ja, also vor allen Leuten. Der war in irgendeinem Weinberg dann gelandet. Dessen Maschine wurde abgeschossen von der Luftabwehr.
Ja, da hat man sich in der Familie erstmal erzählt, das wäre Notwehr gewesen.
Das wäre Notwehr gewesen, Und in Wahrheit gibt es aber Zeugen, die das eben dann sehr genau rekonstruiert haben. Nee, der ist einfach hingegangen und hat vor allen Leuten, die den jetzt umstellt haben oder die er abgeführt hätten, ist er hingegangen und hat halt mit per Genickschuss den erschossen. Ja. Und solche Brutalitäten, und hat sich das aber auch zugute geschrieben. Also es war eine für ihn eine wichtige, selbstverständliche und heroische Tat für diesen jungen Kortesch. Und das ist natürlich ein erschütterndes Bild einer deutschen Normalität in diesen Kriegsjahren in einer deutschen Kleinstadt. Ja, das sind jetzt keine fanatisierten Täter irgendwo an der Ostfront gewesen oder so in so einem Gruppendruck, sondern es ist Alltagserlebnis und Alltagsunterzeugen von ganz vielen passiert. Ja.
Ja, und man fragt sich beim Lesen, was wohl ihre Familie dazu sagt. Also, und sie hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, ihre Eltern fanden das sehr gut. Ja. Haben sie sehr unterstützt darin. Und sie hat nämlich eine längere Fassung des Buches einmal selbst drucken lassen, nur für die Familie. Und nachdem die dann ebenso erschüttert davon waren und das wichtig und gut fanden, hat sie beschlossen, eine kürzere Version öffentlich zu verlegen zu lassen. Ja? Und das fand ich ja auch eine interessante Genese. Ja,
ich habe mittendrin auch gedacht, manchmal gibt es ja so Bücher, von denen man so denkt, wenn man Leuten aus anderen Ländern die fragen, wie ist das in Deutschland, gibt es etwas Spezielles über Deutschland zu erzählen oder wie verstehe ich die Deutschen am besten oder was muss ich wissen? Da denke ich, habe ich ja manchmal gedacht, dieses Buch müssten Franzosen, Engländer oder wer auch immer oder Polen oder Amerikaner lesen, um zu verstehen, wie dieser Alltag funktioniert hat im Nationalsozialismus und darüber hinaus, wie das für ganz viele Menschen, auch vielleicht für den einen oder anderen Hörerinnen oder Hörer, tatsächlich so verwoben ist eigentlich damit. Mhm. Ja. Und das ist damit ein enorm aufklärerisches Buch.
Ja, das ist unbedingt zu empfehlen.